Mein Gefühl ist, dass Angestellte oft erst anfangen zu netzwerken, wenn sie eine neue Position brauchen. Das funktioniert nicht. Man kann so ein Netzwerk nicht an- und ausknipsen. Und vor allen Dingen ist es was, was dauert. Das hat wie Geldanlage so einen Effekt, der kumulativ ist.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Diese alte Weisheit gilt heute mehr denn je. Flache Hierarchien, ständige Transformation, häufige Jobwechsel. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt führt zu ungewöhnlichen Karriereverläufen. Und damit liegt der berufliche Erfolg immer mehr in der eigenen Hand. In So klingt Wirtschaft schauen wir uns heute an, welches Potenzial sich dabei aus klassischem Netzwerken ergibt und wie sich jeder zum Networking-Profi entwickeln kann.
Warum ist das wichtig?
Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist der wichtigste Rekrutierungsweg immer noch der persönliche Kontakt. Fast 60% aller Stellen haben Betriebe im Jahr 2022 über diesen Weg besetzt. Zum Vergleich, über Internet-Jobbörsen, Firmenwebsite oder soziale Medien konnten Unternehmen rund 40% ihrer Stellen besetzen.
Nachgehakt.
Was braucht es, um erfolgreich zu netzwerken? Wo ist dafür der ideale Ort? Und wie viel muss ich in meinem Netzwerk geben, um auch zu nehmen? Ich bin Simone Nissen und diese Fragen beantwortet uns heute Dr. Priscilla Schelp. Sie ist Networking-Profi und hat in dem Bereich zwei Unternehmen gegründet. Networks kuratiert Mitglieder für exklusive Clubs weltweit und Network Services stellt Gästelisten für Top-Events in Europa zusammen. Priscilla sagt, Netzwerken ist eine Fähigkeit, die sich trainieren lässt. Hallo Priscilla.
Hi, danke, dass ich da sein darf.
Du stammst aus einer ländlichen Gegend in der Schweiz und hast heute ein weltweites berufliches Netzwerk. Wie hast du es angestellt?
Angefangen habe ich tatsächlich damit, Bücher zu lesen, zum Beispiel sowas wie Top 10 Networking Tipps. Und dann habe ich mir eins rausgesucht, also einen von den Tipps und dann bis zum Erbrechen durchgeübt, bis ich es drin hatte und dann den nächsten. Und dann, was mir geholfen hat, Ehrenamt. Es gibt ja, Ehrenamt hört sich jetzt immer so ein bisschen langweilig an, aber tatsächlich gibt es sehr cooles Ehrenamt, also Stiftungen, man kann sich in der Politik engagieren, in der Umwelt, in der Wirtschaft. Die andere Sache waren Clubs, also ich habe aufgrund von meinem Ehrenamt einen Nachwuchspreis von einem der hochkarätigen Clubs des Landes bekommen und da liefen die ganzen Firmen ohne rum. Und alleine indem ich Zeit verbracht habe und zugehört habe, habe ich unglaublich viel gelernt. Und die andere Sache war, ich habe jede Möglichkeit wahrgenommen, auf Veranstaltungen zu gehen oder einfach jegliche Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen. Das heißt, auf der Couch ist es schwierig, also kann man natürlich mit LinkedIn und sowas machen, aber ja, man muss es einfach tun.
Was ist für dich so der größte Unterschied zwischen dem Netzwerken auf LinkedIn und eben dem klassischen Netzwerken?
Also zum Beispiel, wir sehen uns ja in person das erste Mal jetzt und man braucht dieses Gefühl für den anderen Menschen. Also wenn ich jemanden nur online sehe, fehlen mir Dimensionen, die ich wahrnehmen kann. Und deswegen LinkedIn kann ein toller Start sein für Freundschaften oder Businessbeziehungen, aber man sollte es irgendwann offline nehmen und die Person im echten Leben kennenlernen. Ja? Wir haben uns vorher jetzt unterhalten und das Level, auf dem wir ein Gefühl füreinander haben und die Bindung wird dann auf einmal eine ganz andere. Ne? Und deswegen ist es so, dieses Netzwerken im Real Life ist sehr gut, plus Social Media und dann hat man ein Portfolio. Das ist ja wie man auch bei Investments sagt, man soll sich nicht alles auf eine Karte setzen, sondern es ist gut, so zu diversifizieren und einfach Pools zu haben an verschiedene Menschen. Im Idealfall hast du gute Kontakte durch alle Industriesektoren hinweg, durch diverse Geografien und auch hoch bis zu Top-Leveln.
Gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Wie war das damals? Also du hattest jetzt deine 10 Regeln für besseres Netzwerken gelesen. Beschreib mal so ein bisschen, wie war die Situation für andere Zuhörende, die jetzt quasi auch sagen, okay, ich fange jetzt an.
Also das Ding ist, wenn man so Sachen liest, zum Beispiel Programmieren ist ja ganz lustig. Wenn ich da was falsch mache, dann kriege ich sofort irgendwie so ein Error. Und so ist das beim Netzwerken auch. Wenn ich so eine Regel zum Beispiel teste, dann merke ich, wenn jemand komisch reagiert. Aber das Schwierige beim Netzwerken ist, ich weiß nicht unbedingt, woran das liegt. Und das heißt, da muss man immer wieder testen, Annahmen machen und die Annahmen testen. Und das erfordert, glaube ich, einfach nicht aufzugeben. Und es erfordert auch ein gewisses Maß an, dass man Ablehnung akzeptiert. Und vor allen Dingen ist es was, was dauert. Das hat Geldanlage so einen Effekt, der kumulativ ist. Und das heißt, das ist heutzutage, tun sich manche Leute schwer, weil wir in der Zeit sind von Instant Gratification. Ja? Wir wollen alles sofort und das Ding ist beim Netzwerken, es gibt keine Shortcuts. Es gibt Sachen, die helfen, wie Social Media und man kann da klicken und jemandem folgen. Und aber menschliche Beziehungen aufbauen, es passiert immer noch nicht von heute auf morgen. Ja? Das Ding ist, mein Gefühl ist, dass Angestellte oft erst anfangen zu netzwerken, wenn sie eine neue Position brauchen. Das funktioniert nicht. Man kann so ein Netzwerk nicht an- und ausknipsen, sondern man muss es aufbauen, bevor man es braucht und auch was reingeben, ne, wie du schon angesprochen hast. Bei Leuten, die selbstständig sind oder Unternehmer sind, die brauchen Kunden, die müssen rausgehen. Das heißt, da ist die Urgency stärker.
Mhm. Du hattest gerade angesprochen, du hast Regeln ausprobiert. Kannst du uns nur eine typische Regel mal nennen?
Also, das waren die absoluten Basics damals, ja. Also eine Regel ist zum Beispiel, better be interested than interesting. Das heißt, viele Leute gehen in den Raum und je beeindruckender die Leute sind, umso mehr haben sie das Gefühl, sich in dem besten Licht präsentieren zu müssen und erzählen von sich und wie toll sie sind und was sie erreicht haben. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann perfekt darstellt, dann nimmt das die Menschlichkeit und die andere Person, das ist wie so zwei Golfbälle, die aneinander klacken, die können sich nicht verbinden, weil beide eine schöne, shiny, harte Oberfläche haben. Und im Grunde genommen ist es besser, sich wirklich als Ziel zu setzen, die andere Person kennenzulernen und Fragen zu stellen und neugierig zu sein. Das funktioniert zum Beispiel viel besser.
Hilft das vielleicht auch ein Stück weit bei dieser Angst vor Ablehnung, die ja jeder Mensch hat und die gerade das Netzwerken für viele so extrem schwierig machen? Wenn ich jetzt in einer zuhörenden Position bin, das fühlt sich doch eigentlich ein bisschen entspannter an, oder?
Ja, tatsächlich hast du, du bist smart. Ja, weil es fragen mich manchmal Leute, ich habe Angst, was mache ich und ich fühle mich unwohl. Und oder auch beim Posten auf LinkedIn zum Beispiel, genau dasselbe in Grün. Diese Angst habe ich nur, wenn ich mehr über mich nachdenke und wie ich wirke, wenn ich fokussiert darauf bin, zu überlegen, was ist der Mehrwert, den ich bringen kann, zum Beispiel auf LinkedIn, indem ich mein Wissen teile, meine Learnings, ja. Oder wenn ich in echt jemanden kennenlerne, ihn wirklich kennenzulernen, dann bin ich damit beschäftigt, dann habe ich gar keine Zeit, Angst zu haben oder mir so blöde Gedanken zu machen. Das heißt, wie so ein Ausschalter für diese Social Anxiety.
Lass uns mal so Veranstaltungen rauspicken. Gibt es da so konkrete Do's und Don'ts, wo du sagst, damit hat man schon mal so eine Handvoll Regeln, mit denen kommt man weiter?
Menschen fühlen einander. Wenn du auf dem Event bist und du würdest all diese kleinen theoretischen Tipps richtig machen, die du in so einem, also so Augenkontakt, Hände nicht in die Taschen, richtig machen. Aber du fühlst dich in dir drin richtig scheußlich. Es würde nicht funktionieren. Das heißt, das Wichtigste ist, dieses Mindset zu haben, ich gehe dorthin, nicht damit mich alle toll finden, sondern weil ich wirklich interessiert bin, daran andere Menschen kennenzulernen. Und das funktioniert immer besser, wenn man sich auch wirklich das Konkrete überlegt. Das heißt, wenn man sich nicht nur überlegt, ich will die andere Person kennenlernen. Ich will wissen, was sie bewegt. Ich will wissen, wo sie hinwollen. Und dann kann ich auch nützlich sein. Das heißt, wenn ich rausfinde, das ist wie Memory, das ist eine erwachsene Form von Memory. Wenn ich rausfinde, was kann eine Person, was hat eine Person, was braucht eine Person, kann ich anfangen, Paare zu bilden. Und das ist eine super Art, nützlich zu sein. Das heißt, ich matche zum Beispiel jemanden, der sucht nach neuen Kunden und ich treffe jemanden, der gerade in dem Bereich Hilfe braucht, stelle ich die vor. Und so ist es so, je nützlicher du bist und je angenehmer du auch bist als Gesprächspartner und angenehm wird man, indem man interessiert ist, umso mehr wirst du dann auch eingeladen und zu immer tolleren Events. Und dann lernst du auf tollen Events tolle Leute kennen und dann wirst du auf noch tollere Events. Und das ist so wie so eine Aufwärtsspirale. Und das, ich sag mal immer so, das ist wie so ein Computerspiel, in dem man sich hochspielt. Und das nimmt es auch wieder so ein bisschen diesen Angst oder Druck, das ein bisschen spielerischer zu sehen. Ne?
Du hast es ja geschafft, auf die richtig großen Top-Events zu kommen. Wie bekommt man das hin?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten und dazu muss man ein bisschen verstehen, wie diese Events aufgesetzt werden. Einerseits gibt es natürlich Veranstalter und die stellen teilweise die Gästelisten selber zusammen oder die heiern so jemanden wie zum Beispiel uns. Und in der Regel gibt es Kriterien. Ne? Zum Beispiel ist es oft so, dass es zum Beispiel Geschäftsführer, dann heißt es mindestens so und so viele Mitarbeiter zum Beispiel. Also das ist ein Weg einfach, dass man in die Kriterien reinpasst. Die andere Sache, es gibt meistens noch so drumherum kleine Kontingente. Das heißt, vielleicht kennt man jemanden in dem Unternehmen oder zum Beispiel in der Kuratierungsfirma. Man kann sich aber auch platzieren lassen. Also umgekehrt, dass man sagt, hey, ich habe das Gefühl, ich bin so auf dem Plateau. Ich möchte eigentlich noch auf noch tollere Veranstaltungen, dass man quasi ja, in dem Bereich gecoacht wird und auch platziert wird.
Du hast eben auch von Clubs gesprochen. Wenn ich jetzt gerne Mitglied werden würde, woran erkenne ich denn, welcher Club gut für mich ist?
Ich glaube, man sollte immer auf sein Bauchgefühl hören. Ne? Wenn man da hingeht, fühlt man sich dort wohl. Mhm. Weil im Idealfall, also ich bin in mehr als 15 Clubs und das ist wie so eine Familie.
Kostet das nicht auch wahnsinnig viel Zeit?
Ich glaube, man muss sich weise Clubs auswählen. Ne? Es gibt auch seit Covid immer mehr Remote-Clubs oder Mixed-Remote-Clubs. Ich habe zum Beispiel eine coole Sache. Ich bin im Rotary-Club im Silicon Valley. Hm. Und weil ich die Menschen dort total spannend finde und die Anwesenheitspflicht ist nicht so hoch. Das heißt, ich kann es vereinbaren und ich bin dann halt, also wenn ich da bin, kann ich dort vor Ort hingehen. Wenn ich hier bin, kann ich remote teilnehmen, irgendwie einmal im Monat. Ich glaube, man darf an Netzwerk nicht transaktionell rangehen und sagen, ich gehe heute zu dieser Veranstaltung und das sind jetzt 4 Stunden, die von meiner Freizeit abgehen und da will ich jetzt mindestens 3 Kontakte, die mir das und das bringen.
Ja.
Funktioniert nicht. Weil das Ding ist, und das ist übrigens bei schlechten Netzwerkevents, da gehen alle hin, wollen was und gehen alle allein und traurig nach Hause.
Mhm.
Eine Sache, die man immer geben kann, ist einfach, dass die andere Person sie selbst sein kann und eine gute Zeit hat. Oder dass man zusammen lacht. Also es muss nicht immer, und das ist übrigens so ein Irrtum, man muss nicht erfolgreich sein, um erfolgreich zu netzwerken, sondern man muss netzwerken, um erfolgreich zu sein.
Würdest du sagen, dass du als Frau anders netzwerkst als Mann?
Also ich stand letztens, das war lustig, auf einem der Wirtschaftsgipfel und habe ein Foto nach unten gemacht, weil ich hatte so meine Heels an, mein Kleidchen. Und das war so ein Kreis und alles nur schwarze Männerschuhe und Hosen. Und tatsächlich, also ich finde Netzwerken mit Männern sehr angenehm. Ich habe das Gefühl, Frauen wird das nicht so beigebracht oder denen fehlen. Also es wird besser, ein bisschen so die Vorbilder. Bei Männern ist es so, ich helfe dir und du hilfst mir, wenn es mir möglich ist. Und dazu müssen die sich nicht mal unbedingt mögen oder lieben oder sonst was. Sondern es sind so, man hat sowieso Seilschaften. Ja, was toll ist, weil man weiß, man hat einen gewissen Rückhalt. Und wenn die anderen Personen können, dann tun sie ihr Möglichstes, um zu gucken, dass so, wenn du ein Problem hast oder irgendwas brauchst. Das sind, ne? Bei Frauen ist es anders. Mein enger Circle ist schon so, dass die das auch machen. Aber generell ist es bei Frauen eher so, dass man eine um Hilfe fragt und wenn die andere einen guten Tag hat, dann hilft sie. Aber dieses verbindliche, dieses ungeschriebene Gesetz, dass man sich gegenseitig hilft, das ist nicht so da.
Muss man denn auch vielleicht einfach um Hilfe bitten? Also viele Menschen fühlen sich ja auch hilflos oder alleingelassen, zeigen aber auch nicht wirklich, dass sie Hilfe wollen. Also wie authentisch gehe ich denn eigentlich mit dem Wunsch rein, von einem Netzwerk zu profitieren?
Also ich glaube, einmal ist es so, dass man natürlich fragen muss oder sagen muss, was man braucht. So, das ist aber so, wenn die andere Person, wenn man das ein paar Mal erlebt, dass die anderen Personen dann blöd reagieren und sagen, jetzt fühle ich mich aber unter Druck gesetzt, dann lässt man das sein. Und die andere Sache ist, dass man natürlich, wenn man Leuten hilft, dass man irgendwie auch umgekehrt ein gewisses Gefühl haben muss, sich darauf verlassen zu können, dass eben auch umgekehrt mal so wäre. Diese Dynamik entwickelt sich jetzt erst gerade, würde ich sagen, bei Frauen,
mhm,
ja, und im Netzwerken. Ich glaube, es ist okay, den Wunsch zu haben, dass irgendwann auch was zurückkommt. Ja, und das ist ja nicht selfish, sondern das ist ja normal. Alles im Leben muss auf Dauer eine Balance haben. Jede Beziehung, ob das Business-Beziehung, romantische Beziehung, Freundschaft ist, alles auf Dauer muss es ausbalanciert sein. Das heißt, in jedem Moment ist mal der eine höher, mal der andere höher. Und wenn man ein Foto macht, zu einem gewissen Zeitpunkt werden nie beide gleich sein. Ne? Aber deswegen ist es halt, im Grunde genommen ist es gesund, auch was zu nehmen. Und wenn man nicht nehmen kann, torpediert man tatsächlich Freundschaften oder auch Business-Beziehungen. Es gab mal eine lustige Studie dazu. Wenn man jemanden gebeten hat, zum Beispiel kannst du hier meinen Mantel aufhängen, kannst du mir einen Kaffee holen. Leute haben eine Freude, und das ist auch the joy of giving, ja, die haben eine Freude, kleine Sachen zu tun für jemand anders. Das heißt tatsächlich, wenn jemand anders was Kleines für mich tut, bondet er dadurch mehr, als würde ich ihm helfen, weil die Person sich dann vielleicht schuldig fühlt. Das heißt, es braucht beide Richtungen. Das Ding ist, was man nicht machen sollte, man sollte halt nur nicht zu einem Event oder einer Person gehen und sagen, hey, ich brauche mal oder immer, ne? Sondern man muss erstmal eine Beziehung eigentlich aufbauen, ohne was zu wollen. Und das ist übrigens auch so eine Sache, ich sehe es auf ganz vielen Konferenzen, dass da so große Namen sind und alle Leute flocken um die herum. Ich spreche mal mit allen anderen drumherum und meistens sind die super interessant, super nett, happy, dass man mit ihnen spricht. Und dann überlegt man sich und dann hört man zu, lernt sich kennen, was brauchst du, was brauche ich. Und vielleicht, selbst wenn die Person mir jetzt nicht direkt helfen kann, wenn ich ihr erzähle, ich brauche das und das, dann stellt sie mir andere Leute vor. Das heißt, ich gehe viel stärker auf, ich gucke, mit wem klicke ich, wem mag ich als Person und gucke dann, wie man sich gegenseitig helfen kann, als dass ich auf jemanden gehe, wo ich denke, der ist nützlich. Und das ist der Hauptgrund, wieso die meisten Menschen eine sehr schlechte Erfahrung mit Netzwerken haben. Weil sie nämlich gucken, also wer ist hilfreich und nicht auf die Leute gehen, mit denen sie können. Und dann wird Netzwerken Arbeit, dann macht es keinen Spaß und dann wird es hart. Und wenn man versucht, Business zu machen mit Leuten, die man nicht mag, geht es meistens auch nicht so gut. Ne?
Ja. Wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres Podcasts. Gibt es etwas, was du den angehenden Networking-Pros unter unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ich glaube, das Wichtigste ist, bevor man irgendwo rausgeht, dass man sich primet. Ja, dass man quasi in der Stimme, sich in die Stimmung versetzt, in der man gerne sein möchte, wenn man da reingeht. Und das beste Mittel, positiv gestimmt zu sein, ist Dankbarkeit. Das heißt, sich zu überlegen, für welche Leute bin ich dankbar, welche tollen Leute habe ich schon kennengelernt. Und dann geht man mit positiver, froher Erwartung irgendwo hin. Und dann ist in der Regel das Ergebnis auch viel besser. Ne?
Ja, das ist cool. Danke, liebe Priscilla. Und euch, liebe Zuhörende, danke fürs Einschalten. Seid gerne auch kommenden Mittwoch wieder dabei, wenn es heißt So klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.